Der Eiermann hatte seinen Laden gleich rechts von dem Haus, in dem der Junge mit seiner Familie lebte. Gleich rechts, wenn man das Haus verließ. Stand man aber vor dem Haus und blickte es an, so lag der Laden links. Er würde sich später immer wieder daran erinnern, auch noch als Mann, wenn er einmal wieder für einen Augenblick nicht so recht entscheiden mochte, wo rechts war und wo links. Eine Unsicherheit, die ihn nie ganz verlassen sollte. Meistens wandte er sich nach links, wenn er das Haus verließ, denn der Weg zur Schule, zu seinen Freunden und zu den Geschäften, in die ihn seine Mutter schickte, führte nach links. Regelmäßig nach rechts wandte er sich an den Sonntagnachmittagen, wenn er ausgestattet mit ein wenig Kleingeld für eine Eintrittskarte und etwas Naschwerk, sich auf den Weg ins Kino machte. Er war nicht da an den Sonntagen, der Eiermann. Wahrscheinlich war er zu Hause, wo immer das sein mochte. Aber es war der Weg nach rechts und vielleicht auch das Vorgefühl auf den Film im dunklen Kino, der ihn präsenter machte als seine tatsächliche Anwesenheit während der Woche. Kam er aus dem Haus und wandte sich nach rechts, lief er erst am Laden des Eiermannes und dann an dem Blumengeschäft vorbei. Beide befanden sich in einer Art Anbau des Hauses, in einem flachen Zwischen- und Verbindungsbau zwischen zwei dreistöckigen Gebäuden, und der Laden des Eiermannes hatte einst zu der Wohnung gehört, in der jetzt der Junge mit seiner Familie lebte. Oder anders gesagt, diese Wohnung war die Ladenwohnung zum Laden des Eiermannes gewesen, lange bevor der Eiermann den Laden übernommen hatte. Noch immer sah man Teile der Scharniere der ehemaligen Verbindungstür zu dem Laden, hinter dem Klappbett in der Wohnküche, die zu entfernen niemand auf die Idee gekommen war, als diese Tür lange vor der Geburt des Jungen zugemauert wurde. Und ein wenig oberhalb der Küchenbank befand sich in der Wand ein kleines, blindes, ebenfalls zugemauertes Fenster, das einst Einblick in den Laden geboten hatte, nun aber weiter nichts war als eine quadratische Vertiefung in der Wand, an deren Rückseite immer noch der Fensterflügel eingelassen war, von der Mutter mit einer kleinen Gardine versehen. Und in dieser Vertiefung, auf der ehemaligen Fensterbank, stand die Spardose des Jungen in Form eines grinsenden Fliegenpilzes. Es gab nichts mehr zu sehen hinter dem Fliegenpilz und der Gardine, und man konnte nicht mehr von der Küche in den Laden hinübergehen oder vom Laden in die Küche, da beide schon seit langem nicht mehr zusammengehörte. Tag ein, Tag aus saß der Eiermann hinter der Wand, umgeben von Tausenden von Eiern, ohne dass er damit das Leben in der Küche beeinträchtigte. Er war ein unsichtbarer Eiermann, und er war ein unhörbarer Eiermann, denn seine Arbeit erzeugte niemals Geräusche, welche die Wände durchdringen konnten. Selbst wenn ihn einmal ein Ei herunterfiel und zerbrach, was doch zweifellos immer mal wieder geschehen musste, und wenn er dann vielleicht schimpfte oder gar fluchte, war in der Küche nichts davon zu hören. Aber vielleicht fiel ihm ja aufgrund seiner großen Geschicklichkeit, welche die langen Berufsjahre mit sich gebracht hatten, niemals ein Ei herunter. Und vielleicht schimpfte und fluchte er niemals. Aber das konnte der Junge sich nicht vorstellen. Ein Radio hatte er wohl nicht in seinem Laden, oder er ließ es nur sehr leise spielen, und ein Telefon gab es nicht. Abgeschnitten von Musik, Nachrichten und Anrufen, hinter einer vermauerten Tür und einem ebenfalls vermauerten Fenster saß er zwischen aufgestapelten Eierpappen mit unzähligen Eiern und ließ Ei für Ei über eine Durchleuchtungsapparatur laufen, um sein Inneres zu überprüfen, ohne dass irgendjemand etwas von ihm hörte oder sah. Das Innere des Ladens des Eiermanns war abgedunkelt. Die ehemaligen Schaufenster waren übermalt oder überklebt, da der Eiermann sie nicht brauchte und es wohl auch sinnlos gewesen wäre, all diese Eier im Schaufenster den Passanten darzubieten. Er war eher ein Arbeitsraum als ein Verkaufsraum, in dem der Eiermann bei wenig Licht und mit einem grauen Kittel bekleidet an seinem Gerät zur Durchleuchtung der Eier saß. Dieses Gerät gab ein rötliches Licht ab, das jedes Mal, wenn auf dem Laufband ein Ei abtransportiert wurde und ein anderes nachrückte, ein wenig heller wurde, dann aber wieder vom nachrückenden Ei abgehalten wurde, durch das es hindurchschien und dem Eiermann, der über sein Okular gebeugt davor saß, das Innere des Eies darbot. Nur einmal, und soweit er sich erinnern konnte, nur dieses einzige Mal, war der Junge im Laden des Eiermannes gewesen und hatte all das gesehen. Er hatte die Wand gesehen, hinter der seine Küche lag. aber sie war bis unter die Decke mit einem Regal verstellt, auf dem unzählige Eier in Eierpappen lagerten. Es gab keine Möglichkeit festzustellen, ob es auch auf dieser Seite noch Spuren des ehemaligen Durchganges gab oder Reste des kleinen Fensters. Vor diesem Regal saß der Eiermann und wandte dem Jungen den Rücken zu, als wäre er gar nicht im Raum vorhanden. Er saß auf einem Hocker vor seiner Apparatur. Ein breiter Rücken in einem grauen Kittel, aus dem ein langgezogener Kopf ragte. Ein Kopf mit spiralförmig angeordneten, weißgrauen Haaren. Während vor ihm und für den Jungen nicht sichtbar Ei auf Ei vorrückte. Er untersuchte, so viel hatte der Junge verstanden, jedes dieser Eier auf unangemessene Spuren des Lebens, wie etwa den Hahntritt, eine mögliche Anbrütung oder auch vielleicht bereits kurz vor dem Schlüpfen stehende, mittlerweile aber tote Küken. Auf all das also, was in einem Ei nichts zu suchen hatte.